Heute bei «Apropos» Nachrichten aus Gaza.
Hallo, lieber Peter. Es hat diesmal wieder lange gedauert, bis ich Internet finden konnte.
Vor einem Jahr nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober mit über 1'100 Todesopfern und rund 250 verschleppten Geiseln ist Israel in Gazastreifen einmarschiert. Seither sind über 41'000 Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen gestorben, darunter viele Zivilistinnen und Zivilisten.
Ich weiß nicht, wohin ich jetzt flüchten soll, wie ich das, was ich noch habe, tragen soll, obwohl ich alles verliere.
Nach dem 7. Oktober hat in Khan Yunis, im Süden des Gazastreifens, Noor Abu Khater ihr Zuhause verloren. Seit einem Jahr lebt sie mit ihren drei Kindern mitten im Krieg. Der Peter Münch, er ist langjähriger Nahost-Korrespondent vom Tagi und von der Süddeutschen Zeitung, verbindet mit der Noor Abu Khater eine lange Freundschaft. Im letzten Jahr ist er per WhatsApp mit ihr in Kontakt geblieben und hat so einen persönlichen Einblick bekommen ins alltägliche Überleben in einem Kriegsgebiet.
Alles Schlimme ist auf einmal gekommen. Ich kann wirklich nicht mehr. Bin körperlich. Wir mussten vor einer Woche unser Gebiet verlassen und in Richtung Rafah gehen. Ich denke jeden Tag, dass heute mein letzter Tag ist.
Von diesen Chats erzählt er heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Hallo Peter.
Hallo.
Das ist die zweite Folge, wo wir aus persönlicher Sicht auf den Konflikt schauen, der uns seit einem Jahr beschäftigt. Die erste Folge, Geschichte vom Schweizer Adi Baharaf, der am 7. Oktober von der Hamas getötet wurde, die findet ihr im Feed von «Apropos». Peter, du berichtest schon sehr lange aus dem Nahen Osten. Du bist stationiert in Tel Aviv und du hast dort regelmässig und auch schon lange Kontakt mit der Noor Abu Khater. Wer ist sie?
Also Noor lebt im Gazastreifen zusammen mit ihren drei Kindern. Sie lebt im Haus der Eltern ohne ihren Mann. Und ich habe sie kennengelernt vor ungefähr 13 Jahren durch eine besondere Fügung eigentlich. Da hat mich eine Leserin kontaktiert, die mitbekommen hat, dass ich häufiger in den Gazastreifen fahre, und hat gesagt, sie hat eine Schulfreundin in Gaza, also im Gazastreifen, ob ich nicht mal gucken kann, ob ich die finde und ob ich die besuchen kann. Und diese Schulfreundin war aus Deutschland. Das Besondere an ihr ist, dass sie in Münster in die Schule gegangen ist und dann wieder zurück nach Gaza kam. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und habe tatsächlich Noor im Haus ihrer Eltern gefunden. Und damals habe ich eine Geschichte geschrieben, wie das ist, wenn man sozusagen ein anderes Leben kennt und dann in Gaza in einer Art Gefangenschaft lebt. Und seitdem haben wir Kontakt gehalten. Und jedes Mal eigentlich, wenn ich nach Gaza fahre, gibt es einen Besuch bei der Familie Abu Khater.
Du hast gesagt, Noor Abu Khater hat in Deutschland gelebt. Wieso hat sie sich entschieden, zurück in Gazastreifen zu gehen?
Die Familie, also die Eltern mit ihren Kindern, sind 1990 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Noor war damals 7 Jahre alt. Das heißt, sie hat ihre gesamte Schulzeit, 9 Jahre und ein bisschen von der 10. Klasse in Deutschland in Münster verbracht und ist damit absolut deutsch sozialisiert. Die denkt deutsch, die träumt deutsch, die wie ein deutsches Kind. Sie hat mir Fotos gezeigt von Ausflügen ins Schullandheim. Da sieht man halt nur mit Jeans und einer Jeansjacke und hat Spaß mit ihren Mitschülern. Und sie hat damals ihre Träume gehabt, sie wollte gern Fotografin werden. Irgendwann aber war es für die Eltern nach 9 Jahren oder gut 9 Jahren offenbar zu schwer in Deutschland. Und dann hat die deutsche Bundesregierung 1999 eine Art Rückkehrprämie ausgelobt. Also dass sozusagen Flüchtlinge, die freiwillig zurückkehren wollen, kriegen eine bestimmte Summe Geld. Und damit, mal platt gesagt, ist Deutschland die los. Und die können mit ein bisschen Geld in der Tasche wieder nach Hause gehen und versuchen, sich da ein neues Leben aufzubauen. Und das war also 1999 der Fall. Und für Noor war das, glaube ich, das einschneidendste traumatische Erlebnis in ihrem Leben, weil in Deutschland aufgewachsen und dann kommen wir nach Gaza, wo tatsächlich alles ganz anders ist.
Noor Abu Khater war damals Jugendliche. Was hat das für sie genau bedeutet, von Deutschland in Gazastreifen zu kommen?
Als sie dahin kam, da war Gaza noch anders, als es heute ist. Also Ende der 90er Jahre war 3 Jahre nach Oslo. Es gab noch sozusagen Resthoffnungen auf Frieden. Es gab zu der Zeit ein Treffen zwischen dem israelischen Premier Ehud Barak und dem Palästinenserführer Yasser Arafat in Camp David. Und eigentlich haben viele Leute damit gerechnet, der Frieden im Nahen Osten wird jetzt kommen. Das war auch der Hintergrund, warum die Eltern zurückgegangen sind. Dann aber ab 2000 ist das alles völlig entgleist. Es kam die Intifada, es kamen Bombenanschläge und so weiter. Das ist das eine. Also das Umfeld war dann sehr schnell kriegerisch geprägt für Noor. Das andere ist aber ihr persönliches Leben. Also sie ist zum Beispiel aufs Fahrrad gestiegen, als sie anfangs kam, als Mädchen mit 16 Jahren und hat in der Straße, wo sie gewohnt haben, ist sie mit dem Fahrrad auf und ab gefahren und dann haben Nachbarn mit Dingen auf sie geworfen, weil Mädchen setzen sich nicht aufs Fahrrad im Gazastreifen. Das gehört sich nicht, das macht man nicht. Ja. Und dann war es halt relativ schnell so, dass die Frage aufkam, wenn sie jetzt heiraten soll, weil Mädchen werden relativ früh verheiratet in Gaza. Und Noor hat mir erzählt, also sie ist nicht mehr in die Schule gegangen und irgendwann war es halt so, gab es irgendeinen, den hat sie dann geheiratet und mit ihm dann 3 Kinder bekommen. Das war sicherlich keine Heirat aus großer, entflammter Liebe, sondern das ist so, wie man es halt macht im Gazastreifen. Und dann ist das Leben halt, ja, wie es da so ist. Frauen arbeiten nicht, Frauen haben wenig zu sagen, Frauen müssen den Haushalt machen, die Kinder aufziehen. Und das unter enorm schwierigen Lebensbedingungen. Mhm. Und für Noor hieß das, sie hat sich immer wieder in ihren Gedanken zurückgeflüchtet nach Deutschland, in ihre Erinnerungen und zwischen diesen Wünschen und Sehnsüchten und dem realen Leben im Gazastreifen hat halt immer schon eine riesige Lücke geklafft. Und das gilt auch für die Zeiten, wo mal gerade kein Krieg ist in Gaza.
Der Weg zurück nach Deutschland, der ist ihr aber nicht offen gestanden.
Der Weg nach Deutschland ist grundsätzlich nicht offen, wenn man wieder zurückgegangen ist. Also ich habe das immer mal wieder zwischendurch ausgelotet. Und auch jetzt gerade im Krieg, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, Noor zurück nach Deutschland zu bringen mit ihren Kindern. Aber es gibt keine legale Möglichkeit, weil sie eben keinen deutschen Pass hat und sie wird kein Visum bekommen. Und das ist natürlich ziemlich deprimierend.
Peter, du hast Noor auch mehrfach besucht vor dem Oktober 2023. An was für einen Ort erinnerst du dich?
Also sie lebt in Khan Yunis. Das ist eine Stadt, eine ziemlich chaotische Stadt, wie die Städte da halt so sind, im Süden des Gazastreifens. Gilt als Hochburg der Hamas. Der Hamas-Führer Yahya Sinwar zum Beispiel stammt aus Khan Yunis. Aber natürlich ist nicht jeder Hamas, der in Khan Yunis lebt. Und die Familie von Noor ist es sicherlich auch nicht. Ich erinnere mich an ein sehr gastfreundliches Haus, wie es bei vielen arabischen Familien ist. Ganz bestimmt kein reiches Haus. Das Grundstück und das Haus wurden damals von den Eltern gekauft mit der Rückkehrprämie aus Deutschland, oder zumindest war das ein Teil davon. Das Geld hat nie gereicht dafür, das Haus von außen zu verputzen. Es hat nie gereicht dafür, teure Möbel zu kaufen. Aber es gab im Prinzip alles, also man konnte sitzen, man saß halt nicht irgendwie auf gepolsterten Sofas, sondern man saß auf Matten, auf denen man auch nachts schlafen konnte. Es gab einen wunderschönen Garten rings ums Haus, den hat einer der Brüder von Noor gemacht. Er hat mir jedes Mal seinen Garten gezeigt, wenn wir da waren und hat mir dann eigentlich immer das Gleiche erzählt, nämlich, dass er Pflanzen und Tiere sehr viel lieber mag als Menschen. Und er hat das wahnsinnig liebevoll gemacht. Also da hat alles geblüht, da war es grün, da war es wirklich so ein kleines Paradies. Aber dieses Paradies ist natürlich immer bedroht gewesen, weil allein seit ich Noor kenne, ist das jetzt, glaube ich, der 4. oder 5. Gaza-Krieg, der da tobt. Und jedes Mal hat es auch irgendwelche Spuren in diesem Haus gegeben. Aber nie so schlimm wie jetzt.
Der jetzige Krieg, der ist anders wie andere. Ich möchte noch zurückgehen an den 7. Oktober vom letzten Jahr, 2023. Das ist der Tag, wir erinnern uns, wo Hamas-Mitglieder Grenzen nach Israel überquert haben und dort Dörfer überfallen haben in grenznahe Militärposten und ein Musikfestival. Über 1100 Personen sind in Israel an diesem Tag gestorben. Wie viel von dem Ganzen hat Noor Abukater an dem Morgen vom 7. Oktober von dem bemerkt?
Noor wird an diesem Morgen genauso aufgestanden sein, wie sie immer aufgestanden ist, wird das gemacht haben, was sie immer gemacht hat, nämlich sich um ihre Kinder kümmern und sich um ihren kranken Vater kümmern, der an Prostatakrebs gelitten hat. Die allermeisten Leute im Gazastreifen waren von diesem Hamas-Überfall ja sicherlich genauso überrascht, wie die Israelis überrascht waren. Das war ja eine absolute Geheimaktion. Aber natürlich hat dann auch, das fing ja morgens um 6:30 an, haben dann auch die Nachrichten schnell die Runde gemacht in Gaza. Und man weiß ja auch aus dem Gazastreifen, dass dann Leute rausgingen zum Feiern. Das wurde ja als Triumph inszeniert über den Erzfeind Israel. Und da hat halt Noor sicherlich gewusst, was passiert ist. Und dann hat sie auch gewusst, dass es Krieg geben wird. Wieder den nächsten Krieg.
Sind ihr in dem Moment Dimensionen von dem Krieg schon klar gewesen?
Nein, ich glaube, das hat niemand verstanden am Anfang. Also niemand, weder in Israel noch in den Palästinensergebieten, hat anfangs verstanden, welche Dimension dieser Überfall hat. Und selbst als man das verstanden hatte, hat sich niemand vorstellen können, dass dieser Krieg dann so lange dauert. Also, wie gesagt, es gab schon häufig Kriege zwischen Israel und Gaza. Der bislang längste war 2014, der hat 50 Tage gedauert. Dass ein Krieg ein ganzes Jahr dauert, dass ein Krieg solche Verwüstungen auslöst, das war vor einem Jahr unvorstellbar.
Peter, nimm uns nochmal mit in die Zeit. Wie hat Israel damals reagiert nach dem Hamas-Terroranschlag am 7. Oktober?
Israel war unter einem absoluten Schock, auch wirklich nachvollziehbar. Man wusste natürlich, da sitzt die Hamas im Gazastreifen, das sind unsere Feinde, die haben Raketen, die schicken ab und zu mal Raketen. Und ja, die wollen Israel auslöschen, aber das werden sie nicht schaffen, weil sie halt einfach nur begrenzte Möglichkeiten haben. Also das... die Hamas eine solche Aktion macht und Israel dabei kalt erwischt, war für Israel ein absoluter Schock und auch eine existenzielle Bedrohung. Man hätte, ich meine, es ist allein die Zahlen, an einem einzigen Tag 1200 Tote, 250 Menschen in den Gazastreifen entführt. Das ist der blutigste Tag in der jüdischen Geschichte seit dem Holocaust gewesen. Und es ist zurückzuführen gewesen auf ein Versagen der israelischen Sicherheitskräfte, der israelischen Geheimdienste, der israelischen politischen Führung. Also Israel, was sich immer als militärische Großmacht im Nahen Osten verstanden hat, hat an diesem Tag einen so schmerzhaften Schlag bekommen, wie es ihn sich selbst nicht hat vorstellen können. Das hat sehr lange gedauert, bis sich Israel davon erholt hat. Wahrscheinlich hat sich Israel bis heute nicht richtig davon erholt, weil das einfach ein traumatisches Erlebnis war. Und die Gegenreaktion ist, wir müssen uns wehren, die ja auch völlig nachvollziehbar ist, nach einer solchen Tat, nach einem solchen Blutbad, was die Hamas da angerichtet hat. Und niemand kann Israel das Recht auf Selbstverteidigung verwehren nach einem solchen Tag. Das Problem dieses Krieges hat sich dann erst im Verlauf der Kampfhandlungen gezeigt, dass nämlich der Krieg irgendwann unterwegs Sinn und Ziel verloren hat. Dass also sozusagen Krieg um des Kriegswillens geführt wird, hat man jetzt den Eindruck, es hat bis heute kein Ausstiegsszenario gegeben. Es gibt kein politisches Konzept auf der israelischen Seite, was hinterher mit dem Gazastreifen passieren soll, sondern der Krieg dreht sich in einem Kreislauf. Man kämpft irgendwo gegen irgendwelche Hamas-Brigaden. Dann erklärt man das Gebiet für gesäubert, besiegt, wie auch immer. Dann wendet man sich einem anderen Schauplatz zu und drei Monate später geht man wieder dahin zurück, wo man eigentlich schon den Sieg verkündet hat. Also dieser Krieg hat Sinn und Ziel verloren und ich habe keine Vorstellung mehr, wie die Israelis da wieder rauskommen wollen. Und das ist natürlich auch für die israelische Gesellschaft eine verheerende Bilanz.
Gleichzeitig ist vor allem auch im Gazastreifen seit dem 7. Oktober, seit der Krieg ausgebrochen ist, nichts mehr wie vorher. Aktuell kannst du ja als Nahost-Korrespondent nicht in Gazastreifen. Israel erlaubt keine Journalisten und Journalistinnen im Kriegsgebiet. Aber du hast einen Einblick bekommen, zwar über deinen Kontakt zu den Nor Abu Kader. Wie sind ihr miteinander im Austausch geblieben?
Am Anfang des Krieges war es noch einfacher zu telefonieren. Und in den ersten Monaten haben wir hauptsächlich telefoniert. Einmal die Woche, manchmal alle zwei Wochen, relativ regelmäßig. Aber irgendwann wurde es schwieriger mit dem Telefon, weil die Handymasten irgendwann auch zerstört waren, weil es oft nicht genug Strom gab, um das Handy wieder aufzuladen und so weiter. Sodass wir irgendwann komplett umgestiegen sind auf WhatsApp. Internet funktioniert einfach als das Telefonnetz, auch als das Handynetz. Und das wurde unser Hauptkommunikationskanal. Also das heißt, wir haben immer Nachrichten hin und her geschrieben. Ich habe gefragt, wie es geht. Sie hat erzählt von ihrem Leben. Ist natürlich wirklich nicht einfach. Also ich habe mich manchmal wirklich gefragt, was soll ich jetzt schreiben? Ja, also ich meine, man kann ja nicht direkt schreiben, lebt ihr noch? Also ich habe da manchmal gesessen in Tel Aviv und um die richtigen Worte gerungen, wie man jemanden anspricht, von dem man gar nicht weiß, in welcher furchtbaren Situation er jetzt gerade ist. Und dieser WhatsApp-Kanal, den wir da haben, der ist halt im Laufe des Jahres, hat er so eine Art Protokollcharakter angenommen für mich. Nicht vollständig, fragmentarisch. Ich weiß bei weitem nicht alles, was Noah und ihrer Familie da widerfahren ist. Aber ich habe schon einen Einblick in das Leben bekommen, kontinuierlich über das ganze Jahr. Und diesen Chat habe ich dann ausgewertet für meinen Bericht zum Jahrestag.
Hallo, lieber Peter. Es hat diesmal wieder lange gedauert, bis ich Internet finden konnte. Und es ging uns gesundheitlich überhaupt nicht gut. Aber jetzt geht's wieder
die
besser.
Die WhatsApp-Nachrichten, die haben wir für den Podcast jetzt auch einsprechen lassen. Du hast aber gesagt, sie geben den Einblick in das, was seit dem 7. Oktober passiert ist, im Gazastreifen, aus einer persönlichen Perspektive. Was hat dir Noor in den ersten Tagen, ganz am Anfang von dem Krieg, erzählt?
Die drängenden Probleme am Anfang waren neben der Sicherheit, also dass überall Bomben fallen und dass das Bomben mit enormer Sprengkraft sind und dass sich das anfühlt wie ein Erdbeben. Das war das eine. Das zweite war die Versorgungslage. Also es kamen sehr wenig Güter, sehr wenig Nahrungsmittel in den Gazastreifen hinein. Das war zum Teil auch genau so gewollt von der israelischen Regierung und das ist bis heute so. Es gibt immer wieder Diskussionen auf der israelischen Seite, ob man die Bevölkerung in Gaza nicht einfach aushungern könnte, als Antwort darauf, dass im Gazastreifen ja immer noch israelische Geiseln festgehalten werden. Dagegen wird dann von internationalen Hilfsorganisationen, von den UN immer wieder protestiert und die Israelis lassen auch Hilfsgüter rein. Aber es ist sozusagen zumindest für manche Teile in der israelischen Führung durchaus gewollt, auch die Zivilbevölkerung in Gaza spüren zu lassen, irgendwie was es bedeutet, sich mit Israel anzulegen, nämlich irgendwie, dass man Gefahr läuft, ausgehungert zu werden. Und das hat Noor natürlich auch getroffen. Das ist, wie ich eben schon gesagt habe, keine reiche Familie. Die haben nicht viel Rücklagen. Das heißt, die Preise sind enorm gestiegen. Sie hat mir da mal erzählt, alles kostet jetzt das Zehnfache, egal ob sie Pitterbrot oder Tomaten auf dem Markt kaufen will. Vieles gibt es gar nicht. Und dann kam auch noch dazu, dass in Gazastreifen, was die Nahrungsmittelversorgung angeht, irgendwann auch das Recht des Stärkeren gegolten hat. Also es gab Hilfskonvois, die da eingerollt sind, die sofort überfallen worden sind von bewaffneten Banden oder einfach nur von hungrigen Menschen. Und wenn Noor dann daneben steht, vielleicht mit ihren beiden kleinen Töchtern an der Hand, kann man sich vorstellen, irgendwie, wie sie da untergeht, wenn eine Gruppe von Männern sich sichert, was sie brauchen und als Frau man da gar nicht nach vorne kommt, um in die erste Reihe, um sich irgendwas zu sichern. Das heißt, sie haben wirklich extrem und starken Hunger gelitten. Sie hat mir mal erzählt, dass ihr Sohn Kais, der 18 Jahre alt ist, in den ersten Monaten des Kriegs 15 Kilo abgenommen hat. Die wussten manchmal morgens nicht, was sie den Tag über essen sollten.
Ich bin am Ende, Peter. Ich kann wirklich nicht mehr mit ansehen, wie meine Kinder leiden.
Noor lebt ja in Khan Yunis im Süden vom Gazastreifen, das hast du gesagt. Und dort spitzt sich im Dezember 2023 die Lage noch zu. Dann nämlich erreichen israelische Truppen die Stadt. Sie vermuten, dass dort der Hamas-Chef Yahya Sinwar ein Versteck hat. Was hat dir Noor aus dieser Zeit geschrieben?
Mir geht's einfach grauenhaft. Wir mussten vor einer Woche unser Gebiet verlassen und in Richtung Rafah gehen.
Ja, die Flucht vor den israelischen Truppen war auch ein ganz schlimmes, ein traumatisches Erlebnis für sie. Das ist ja immer so, dass die Israelis die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung dann auffordert, die Gebiete zu verlassen. Aber an eine geordnete Flucht ist da nicht zu denken. Das geht halt oft sehr, sehr kurzfristig. Und Noor hat mir berichtet, dass sie sozusagen, jeder ist in irgendeine Richtung gerannt, um sich in Sicherheit zu bringen. Also die haben es nicht mal geschafft, dass die ganze Familie zusammen flüchten konnte. Und vor allen Dingen haben sie den kranken Vater nicht mitnehmen können. Der Vater, hatte ich eben mal erwähnt, ist schon länger an Prostatakrebs erkrankt gewesen. Der war zu schwach, um mitgenommen zu werden auf die Flucht. Das heißt, den haben die im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis mehr oder weniger abgegeben, ihn dahin gebracht, in der Hoffnung, dass er da sicher ist, dass man ihn da vielleicht auch versorgen kann. Und dann ist jeder seiner Wege geflüchtet in Richtung Rafah.
Ich konnte nicht mal mit meinen Geschwistern und der Familie flüchten. Jeder ist seinen Weg gegangen. Und das Schlimmste ist, dass ich mich nicht von Papa verabschieden konnte.
In der Zeit aber der Flucht ist der Vater gestorben im Krankenhaus, weil es auch keine Behandlung, keine Bluttransfusion für ihn gegeben hat. Und das Einzige, was Noor davon gehört hat, war, dass der Vater tot ist. Niemand weiß, wo er begraben ist. Sie haben bis heute kein Grab gefunden. Und das sind sozusagen die Dinge, die im Krieg auch passieren. Es sind nicht nur die Bomben, die die Menschen töten, sondern es sind auch solche Dinge, dass die Leute an Krankheiten sterben, weil sie nicht versorgt werden, dass sie an Hunger sterben und so weiter.
Es tut mir unendlich leid, dass ich ihm nicht helfen konnte. Und das letzte Wort, was er mir sagte, war, dass er Angst hat, dass ihn keiner begraben wird. Uns wurde gesagt, dass er begraben wurde, aber wo, das weiß ich nicht. Das tut meinem Herz so weh, wenn ich daran denke. Ich weiß nicht, wohin ich jetzt flüchten soll, wie ich das, was ich noch habe, tragen soll, obwohl ich alles verloren habe. Nicht mal einen zweiten Anzug hat jeder von uns, aber unsere Decken, Matratzen und Dosen zum Essen muss ich trotzdem tragen.
Noor, die flüchtet zu dieser Zeit nach Rafah. Was ist das für ein Ort?
Rafah ist an der Grenze zu Ägypten gelegen. Den Ort gibt es eigentlich zweimal. Den gibt es auf der palästinensischen Seite und auf der ägyptischen Seite. Und zu der Zeit, als Noor dahin kam, hatte sich schon ein Großteil der gut 2 Millionen Bewohner des Gazastreifens eben dort zusammengeballt, weil alles andere Kampfzone war. Die Israelis sind ja von Norden her immer vorgerückt und dann von Osten. Und am Ende gab es wenig Orte, an denen nicht gekämpft wurde, die keine Kampfzone war. Und einer davon war Rafah. Noor ist da mit ihren Kindern erst in einem Haus untergekommen mit vielen anderen Familien. Da haben sie ein Zimmer belegt. Irgendwann mussten sie aber auch aus dem Haus raus und dann waren sie in einem dieser riesigen Zeltlager. Und insgesamt mussten sie dann 5 Monate in Rafah bleiben, bis dann eben auch Rafah zur Kampfzone wurde.
Was passiert in dem Moment, wo Israel beschließt, auch Rafah anzugreifen?
Die Offensive der israelischen Armee auf Rafah hatte sich auch schon ein bisschen länger angekündigt. Die hat sich verzögert dadurch, dass fast die ganze Welt Warnungen ausgesprochen hat, aus Angst davor, was dort mit der Zivilbevölkerung passieren würde. Aber irgendwann hat die israelische Führung entschieden, sie geht auch nach Rafah rein, weil dort die vermeintlich letzten Bataillone der Hamas zu besiegen seien. Und für Noor war dann die Frage, wo sie hingehen sollte. Also die hat das eine Zeit lang vor sich hergeschoben. Sie hatte schon die Offensive auf Rafah begann, wenn ich mich recht erinnere, Anfang Mai. Und schon im April gab es die ersten Gerüchte, dass es bald passieren würde. Und da hat sie mir immer schon geschrieben, jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen, wo wir hingehen sollen, ob wir zurückgehen können nach Khan Yunis. Sie hatte aber auch Angst, ins Elternhaus zurückzugehen, weil sie darauf gewartet hat, zum einen, dass die israelische Armee sagt, das ist jetzt wieder ein sicheres Gebiet, da könnt ihr hin und dass es nicht passiert. Zum anderen auch, dass da so viel zerstört ist, dass man da gar nicht mehr leben kann, weil es zum Beispiel keine funktionierenden Wasserleitungen mehr gibt. Also es war ein längerer, quälender Prozess, ob sie zurückgehen können oder nicht, bis es irgendwann gar keine Alternative mehr gab, weil klar war, die Israelis marschieren ein und in Rafah zu bleiben, ist absolut lebensgefährlich. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht und sind zurück ins Elternhaus gegangen, Anfang Mai.
Und wie hat das Haus, das du vorher beschrieben hast, mit dem schönen Garten zu dieser Zeit ausgesehen?
Das war eine sehr harte Landung, in dieses Haus zurückzukommen, weil es zumindest in Teilen komplett zerstört war. Noor hat mir damals zwei Videos geschickt, eins von innen, also dieses Wohnzimmer, in dem wir gesessen haben, war ein Trümmerfeld. Überall waren nicht nur die Fenster zersplittert und rausgebrochen, sondern auch das Mauerwerk drumherum. Es lag alles kreuz und quer übereinander. Und das waren Schäden, die daher kamen, dass Häuser in der Nachbarschaft komplett zerstört wurden, also gezielt bombardiert wurden. Und Druckwellen, Splitter, alles Mögliche haben halt zu den Schäden in ihrem Elternhaus geführt. Es sah einfach furchtbar aus. Und die haben sich dann in einer Wohnung in diesem Haus, die immer die Wohnung ihres Bruders gewesen ist, alle zusammen eingerichtet. Sie hat geschrieben, es ist besser als im Zelt. Aber wir wissen auch nicht, wie lange das hier noch gut geht. Es ist natürlich absolut deprimierend, nach Hause zurückzukommen und ein Trümmerfeld vorzufinden.
Wenn ich dir so zuhöre, dann beschreibst du ja auch eine Situation, wo sie sozusagen gefangen ist. Also sie kann nicht richtig zurück in das Haus, dort ist vieles kaputt. Und gleichzeitig hat sie auch nicht wirklich einen anderen Ort, wo sie hingehen kann mit ihrer Familie, oder?
Im Prinzip ist das Schicksal, das für mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen gilt. Die sitzen, also die Zivilisten, nicht die Kämpfer der Hamas, die haben es ja so gewollt, aber die Zivilisten haben es sicherlich nicht so gewollt, die sitzen in der Falle. Die können nirgends raus. Der Gazastreifen ist von der Mauer umgeben. Alle Leute dort sitzen in der Falle, sitzen in Trümmern oder in Zelten und wissen nicht, wo sie Schutz finden können. Das seit einem Jahr.
Ich möchte mit meiner Familie flüchten, weil ich hier nicht mehr leben kann. Wenn es sogar nach Somalia sein müsste. Hauptsache, ich höre keine Bombardierung mehr, weil ich nicht mehr kann. Ich denke jeden Tag, dass heute mein letzter Tag ist.
Seit Noor zurück ist nach Khan Yunis, wie hat sich euer Kontakt verändert?
Es hat sich während des Krieges grundsätzlich schon so entwickelt, dass es immer schwieriger wurde, in Kontakt zu treten. Also manchmal haben wir dreimal am Tag geschrieben, anfangs, und am Ende hat es oft mal ein, zwei, sogar drei Wochen gedauert, bis eine Antwort kam, weil einfach kein Internet da war und sie keine Verbindung aufnehmen konnte. Also es ist zunehmend schwierig und zäh gewesen, Verbindung zu halten. Und wenn lange keine Nachricht kam, da ist es natürlich so, dass man sich irgendwie große Sorgen macht, wie es ihnen geht. Und umso besser, umso schöner ist es dann, wenn dann ein Lebenszeichen kommt. Aber ja, es ist schwierig, man kann keinen kontinuierlichen Kontakt halten und man kann tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt von außen praktisch nichts tun für die Leute im Gazastreifen. Die sitzen da drin, sitzen im Krieg und sind ausgeliefert.
Alles Schlimme ist auf einmal gekommen. Ich kann wirklich nicht mehr, bin körperlich, seelisch am Ende und die größte Sorge sind meine Kinder. Ich hoffe, dass dieses Elend bald ein Ende hat.
Was weißt du über die Situation von der Noor und von ihrer Familie heute?
Ich weiß, dass es ihnen nicht gut geht. Ich weiß aber auch, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Also Noor ist schon auch eine starke Persönlichkeit. Natürlich geht es ihr furchtbar und sie schreibt auch oft, dass es grauenhaft ist und unbeschreiblich, was alles passiert. Aber sie hat auch immer wieder Ideen. Also neulich hat sie gesehen, dass irgendwie viele ausländische Hilfsorganisationen im Gazastreifen aktiv sind und die hatte die Idee, ob sie nicht durch ihre Deutschkenntnisse die Möglichkeit hat, einen Job als Dolmetscherin zu finden. Sie lässt sich nicht unterkriegen, zum Glück. Sie macht immer weiter, aber natürlich ist die Lage enorm kraftzehrend und es gibt furchtbare Momente, die man sich von außen, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Momente der Hoffnungslosigkeit, der Angst, der tiefen Depression.
Peter, du hast jetzt bei einzelnen Momenten den sehr direkten Einblick bekommen durch die WhatsApp-Nachrichten, die ihr geschrieben habt. Was macht das alles persönlich mit dir, so der direkte Einblick in die schwierige Seite von dem Krieg?
Also mir als Journalist, als Reporter wäre es natürlich wesentlich lieber, wenn ich von vor Ort berichten könnte, wenn ich da reinfahren könnte. Es gab ja Kriege in Gaza, da konnte man reinfahren und da war ich auch drin. Und das ist natürlich mal grundsätzlich für jeden Reporter, für jeden Korrespondenten hier wahnsinnig schwierig, nicht selber zu sehen, was da alles passiert, sondern immer nur auf Berichte aus zweiter Hand angewiesen zu sein. Und dann gibt es bei mir halt noch die persönliche Seite, also dadurch, dass ich mich mit Noor und ihrer Familie über die vielen Jahre angefreundet habe. Wir haben uns häufiger gesehen, jedes Mal, wenn ich in Gaza war. Wir sind seit 13 Jahren immer in Kontakt und natürlich mache ich mir Sorgen hier. Und auf der anderen Seite, ich lebe in Tel Aviv, also ich habe viele Verbindungen in die israelische Gesellschaft und ich sehe auch, was der 7. Oktober mit der israelischen Gesellschaft macht, was die Sorge und die Angst um die Geiseln mit der israelischen Gesellschaft macht. Und ich habe auf der anderen Seite, so wie ich eine enge Verbindung zur Familie Abu Kater habe, auch eine Familie namens Buchstab, deren Sohn als Geisel in den Gazastreifen verschleppt worden ist und dessen Leiche leider gefunden worden ist vor einigen Wochen. Und zu dieser Familie habe ich auch eine enge Verbindung aufgebaut. Also ich als Korrespondent, der keiner Seite angehört, fühle mich manchmal absolut zerrissen zwischen dem Leid, was beiden Völkern, für die ich als Journalist zuständig bin, gerade zustößt in diesem Krieg. Es ist sicherlich die schwierigste Zeit, seit ich als Korrespondent hierher gekommen bin.
Hat Noor dir auch mal gesagt, was ihr der Kontakt zu dir bedeutet?
Sie schreibt ab und zu oder auch immer wieder, wie wichtig es für sie ist. Also zum einen, dass sie sieht, da gibt es Leute draußen, die sich tatsächlich noch Sorgen machen. Ein Gefühl, was die Menschen im Gazastreifen, also nicht nur, was sicherlich alle haben, ist, dass die Welt sie vergessen hat, dass sich niemand darum kümmert, dass in Gaza mehr als 40.000 Leute sterben und dass davon ein größerer Anteil sicherlich weit mehr als die Hälfte Frauen und Kinder sind. Und dass es keinen Aufschrei gibt, dass das niemand stoppt. Da fühlen sich, glaube ich, alle Menschen in Gaza im Stich gelassen von der Welt. Noah hat mal geschrieben, sie hat das Gefühl, dass die ganze Welt sie hasst. Also nicht sie persönlich, sondern die Palästinenser in Gaza hasst. Und deshalb ist es für sie tröstlich zu sehen, dass es noch Leute gibt, die Anteil nehmen an ihrem Schicksal.
Das gibt mir das Gefühl, dass wir es doch verdient haben zu leben. Ich denke manchmal, dass wir von der ganzen Welt gehasst werden. Das ist unfair, dass die Unschuldigen auch damit bezahlen müssen.
Und es gab jetzt vor wenigen Tagen, also da habe ich gar nicht gewusst, wie ich darauf reagieren sollte. Also wir hatten vorige Woche hier diesen größeren Angriff aus dem Iran, als aus Iran 180 Raketen auf Israel geschossen worden sind. Und ein paar Tage später, also jetzt am Wochenende, hat Noah das wohl auch im Gazastreifen mitbekommen. Da hat sie mir ganz alarmiert eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ob wir in Sicherheit sind. Und hat sich sozusagen andersrum um uns gesorgt. Und ich habe ihr dann einfach nur geschrieben, uns passiert hier nichts. Wir haben ein Bunkerzimmer, in das wir uns zurückziehen können. Israel hat eine Raketenabwehr, die schießt fast alles runter, was von außen kommt. Also du brauchst dir wirklich keine Sorgen um uns zu machen, aber wir machen uns weiter Sorgen um dich und deine Familie. Aber da sieht man sozusagen, die hat immer alle Kanäle offen und denkt in der Situation sogar noch an andere.
Danke vielmals, Peter, für das Gespräch und dass du uns den Einblick gegeben hast.
Ja, gern.
Wer noch die ganze Reportage möchte lesen von Peter Münch, wir verlinken die noch sehr gerne im Beschreib zu dieser Episode. Und natürlich findet man bei uns auf der Webseite und in der App auch die ganze aktuelle Berichterstattung zum Konflikt im Nahen Osten und auch rund um den Jahrestag um den 7. Oktober. Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Nahost-Korrespondent, mit dem Peter Münch. Und die Stimme, die ihr in dieser Folge gehört habt, das ist Laura Bachmann. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.